Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Könnt ihr mich so alle gut verstehen? Okay. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und sie redeten miteinander und Jesus sagt: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Amen. Liebe Gemeinde, ich sagte es schon, wir sind mitten in der Passionszeit, der ernsten Zeit. Und doch heißt der Sonntag heute Freut euch. Letare auf Latein. Freut euch, weil wir Bergfest haben. Wir sind mitten in der Fastenzeit, aber die Hälfte ist rum. Und wir dürfen den Blick schon einmal heben in der Vorausschau auf Ostern. Darum die liturgische Farbe rosa. Stola habe ich wieder abgelegt, die gehört nämlich eigentlich auf ein weißes Gewand, aber ich habe ja noch mein pinkes Ringbuch, das ist ja auch fast rosa. In das ernste Lila der Passionszeit darf sich schon das Weiß der Osterfreude, der Christusfeste mischen. Das ist auch ein Zeichen. Aber wie sollen wir nun die anderen Zeichen verstehen? Allem voran das zentrale Zeichen unseres Predigttexts heute, die erhöhte Schlange. Was ist das überhaupt für ein Zeichen? Was ist das für ein Zeichen, noch dazu als Parallele zu Jesus, zum Menschensohn, wie er sich selbst hier nennt? Ist diese Erhöhung am Kreuz nicht zugleich seine tiefste Erniedrigung, wie das Lied von eben so schön zum Ausdruck gebracht hat? Ja, wir singen auch in dir ist Freude in allem Leide, aber wie ist das zu verstehen? Gibt Jesus uns hier Rätsel auf? Und konnte das Nikodemus damals verstehen, die Bilder von der Schlange und vom Menschensohn so parallel gesetzt? Da könnte uns jetzt ein Blick in die christliche Kunstgeschichte helfen. Und brav habe ich zu Hause gegoogelt, was es da so gibt. Eine Schlange, die ja verdammt lebendig aussieht, aber eigentlich eine eherne Schlange sein soll. Ein Relief aus Görlitz, wo ich neulich war, am biblischen Haus, das geschmückt ist mit allen möglichen biblischen Szenen. Und das könnte ich natürlich jetzt nach allen Regeln der Kunst, kunsthistorisch und theologiegeschichtlich auseinanderklamüsern. Aber ich will ja kein Referat halten, ich will ja predigen. Vielleicht hilft uns das Bild später. Vielleicht hilft uns in der Auseinandersetzung mit diesem Bild der Schlange auch die Spielkiste meiner Kinder. Die Tierkiste. Man könnte sie auch die Spieltierkiste nennen. Hier vor dem Altar steht sie. Wollen wir gucken, was da drin ist. Habe ich neulich schon mal ausgepackt für meine Konfirmanden, aber ich dachte, nehme ich heute auch alles mit. So, mal reingeguckt. Ja, die Tierkiste. Da sind natürlich hübsche Sächelchen drin. Allen voran das Lieblingstier meiner Kinder, dieser Nasenbär oder was das ist, oder Ameisenbär. Mit dieser Nase konnte man immer so prima Kieks machen. Aber nicht nur das. Ich weiß nicht, ob das ein Stachelkleid ist, das konnte man sogar so abmachen. Und wenn man das dann unter die Decke schob, dann war es ein bisschen kuscheliger als mit diesen, naja, zugegebenerweise auch stoffigen Stacheln. Was habe ich denn noch? Ja, dann habe ich war ja früher Reisejournalist, den Wasserbüffel mit dem Wackelkopf aus Thailand. Ich hatte vergessen, Souvenirs zu kaufen, die gab es noch auf dem Flughafen und es wackelte immer so schön hin und her und jedes Kind kriegte einen. Ja, das ist sozusagen der Wackeldackel aus Thailand. Dann habe ich hier noch, ja, natürlich das Lamm. Das ist natürlich auch ein ganz starkes christliches Symbol. Und in der Heide muss man auch ein kleines kuscheliges Lämmchen haben. Riecht auch ein bisschen noch nach Wolle. Ja, dann hier noch mein eigenes Kuscheltier. Der wurde mir vor 63 Jahren leider schon in die Wiege gelegt. Piff, Piff, mein Hamster. Der ist schon ganz abgeliebt, ja, der hat hier hinten schon gar keine Haare mehr, sieht eigentlich aus wie ein Mönch, der hier hinten eine Tonsur hat und die Füße und das Schwänzchen musste schon mehrmals angenäht werden. Was habe ich noch? Na, ein paar Sachen habe ich noch. Eine Schlange, Quatsch, eine Schlange, nein, eine Katze, die war mal zum Bemalen, haben wir irgendwie nicht geschafft. Jetzt sind die Kinder groß, sowas wollen die nicht mehr machen. Damit bin ich dann gern abends nochmal ans Bett marschiert, die Kinder mit ihren Kuscheltieren und ich habe nochmal die Tierkiste ausgekramt, aber bei nichts haben sich die Kinder dann so erschrocken wie bei der Schlange. Wenn ich die hervorholte, die gab es natürlich auch noch. Die Schlange, die hier an so einem inneren Band ist und die zappelte natürlich immer so schön. Wenn dann der Vater kam mit der Schlange, dann wurde sich aber extra unter die Bettdecke verkrochen und meine Frau sagte jetzt, mach doch nicht die Kinder noch wild, die sollen doch schlafen. Aber das war natürlich der Witz. Nach dieser kleinen Aufregung, dann unter die Decke gekuschelt, oh, und hier bin ich sicher, mit meinem eigenen Kuscheltier war es natürlich extra gemütlich. Aber nichts war den Kindern so zuwider wie diese Schlange und nicht nur, weil die so unkuschelig war. Ich glaube, den Kindern war es und uns wahrscheinlich auch, dass unserem Wesen am meisten entgegengesetzte Lebewesen, ohne Arme und Beine und auch nicht fröhlich kreischend wie Menschenaffen, sondern auch noch zu diesem Mittier im Gegensatz, ein Untier sich fußlos schlängelnd und nur ein Geräusch machend, so ein Zischen, kss, kss, mit der gespaltenen Zunge, Giftzähne im Maul und manchmal auch noch Riesenkräfte im Körper. Kein Wunder möchte man meinen, dass die Schlange als das Symbol des Bösen gilt. Zu sehen übrigens auch auf einem der letzten Titelbilder des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Da bereitete ich das hier gerade vor. Und auf dem Spiegeltitel war eine große schwarze Schlange, die sich um ein Regierungsgebäude ringelte. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Und als ich in meinem früheren Leben als Reisejournalist unterwegs war in Afrika und Asien, hörte ich von Unglücksfällen mit Schlangen und Schauermärchen und einmal den Satz: When we hit the road and there's a snake in our way, we go over it. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und wir erwischen eine Schlange auf der Straße, gut so. Und dann den Rückwärtsgang rein und nochmal rüber. Und nochmal. Die Schlange als Inbegriff des Bösen, als Menschenfeind. Hat die Schlange das verdient? Nee, ne? Das hörte ich auch, als ich das schon mal so anteaserte. Da gab es jemanden vom Verein Naturschutzpark, Schneverdingen. Die Schlangen sind natürlich nicht böse, das ist ihr natürliches Wesen. Leg mal ruhig ein gutes Wort ein für die Schlange. Die tun auch ihr Teil in der Natur. Aber wenn wir die Geschichte vom Paradies nehmen, dann wissen wir ja, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde und die Schlange spricht zu Eva und Adam sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Was? Ist das wahr? Wir wissen, was passiert. Die Schlange redet Eva das Verbot Gottes aus. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß nur, an dem Tage, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und Eva isst und Adam auch und beide sind aus ihrer paradiesischen Unschuld raus. Auch wenn die Schlange vielleicht jetzt intrinsisch nicht böse ist, was für eine großartige, bittere Wahrheit darin steckt. Unsere Ursünde und das bis heute in immer wieder neuen Variationen auftretende schuldhafte Handeln von uns, das uns der Vergebung bedürftig macht, liegt also darin, dass der Mensch sein will wie Gott. Die Schlange quatscht ihn da rein, sei doch wie Gott. Wir sollen das zumindest versuchen. Und wir sagen, was? Wir sollen an was nicht rühren? Wir sollen die Finger von uns lassen? Och nö. Nö, Gott, wir nicht. Wir sind doch nicht blöd. Der Mensch will alles wissen und produziert damit oft mehr Unglück, als er durch sein Handeln an Glück gewinnen kann, wenn er seine Grenzen nicht kennen will, weil er sie überschreiten will. So wird der Mensch hier schon auf Erden bitter bestraft. Und die Schlange steht für diese Versuchung. Adam und Eva hätten es ja genauso gut sein lassen können. Genauso wie Goethes Faust keinen Teufelspakt hätte schließen müssen. Oder der Mensch sich das Erdenken von Allmachtsfantasien, und wir haben ja Beispiele gerade genug vor Augen, Allmachtsfantasien, genau wie der Mensch sich das Erdenken von Allmachtsfantasien und deren Umsetzung einfach sparen könnte. Die Schlange lockt hervor, was in uns an Hybris und Selbstüberschätzung liegt. Und alle werden bestraft. Adam und Eva mit Arbeit und Mühsal und Schmerz und Ängsten. Und ja, dann auch das noch mit dem Tod, von dem in der Paradieserzählung bis dahin doch gar keine Rede war. Und dann zieht die Schlange in der Bibel noch den schwarzen Peter der Extraklasse. Sie wird buchstäblich degradiert und muss tun, was kein anderes Tier wohl so tut. Gott sagt zur Schlange, auf deinem Bauche sollst du kriechen und in Feindschaft mit den Menschen leben. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, die Schlange ist schon besonders tückisch. Sie zischt und beißt und verspritzt ihr Gift. Die Schlange ist die Giftnudel unter den Tieren. Wie ist das nun in der Bibel? Wie geht's da weiter? Bleibt die Schlange das ewig Böse? Ich nehme mal wieder mein Mikro und frage so. Bleibt die Schlange das ewig Böse? Wo kommt die Schlange noch vor? Wo taucht die auf? In der Offenbarung. Oh wow. Da greifst du aber natürlich weiter vor, als ich überhaupt kommen wollte. Dann gehe ich schnell wieder weg mit meinem Mikro. Nicht, dass mir hier noch mein Predigtansatz zusammenbricht. Wie ist das in der Bibel? Bleibt die Schlange das ewig Böse? Scheint so. Es scheint fast so, als ob Gott sie nochmal als Werkzeug in Gebrauch nimmt. Gott setzt eine Schlangenplage als Strafe ein, als das Volk Israel auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land auf seiner 40-jährigen Wanderung durch die Wüste ungeduldig wird und zu murren beginnt. Nehmen wir noch einen Text dazu. Ein Bericht vom Auszug des Volkes Israel ins gelobte Land. Und ich mache es wie eben, da die Worte der Heiligen Schrift einen besonderen Klang besitzen, leite ich sie ein durch einen besonderen Klang. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Dass wir sterben in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt uns vor der mageren Speise. Da sandte Gott der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte du den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange, eine eiserne, metallene, kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Und wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Amen. Wie muss das ausgesehen haben? Vielleicht so. Da ist ja so ein T-Balken auf der Stange. Das Taukreuz gibt's ja auch. Oder so. Ist das nicht merkwürdig? Ja, fast widersinnig. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das hieße ja, das Abbild der Schlange, oder nein, das hieße ja, dass das in den Blick nehmen der Bedrohung in einem Symbol wie ein Gegengift wirkt. Und genauso muss es Gott damals im Alten Testament und später, nein, bis heute mit der Botschaft des Neuen Testaments gemeint haben. Wobei wir beim Predigttext von heute sind und einem Stück Evangelium. Einem Stück Evangelium, das auf den ersten Blick gar nicht so daherkommt. Aber weswegen ich so dankbar dafür bin. In dir ist Freude in allem Leide. Nicht nur in der Freude. Ja, die Geschichte von Jesu Geburt hören wir zu Weihnachten im Evangelium des Lukas. Ja, die Geschichte von Jesu Verklärung hörten wir erst neulich, kürzlich im Evangelium des Matthäus. Aber hier im Johannesevangelium, das ja heute ganz stark vertreten ist, sagt Gott gleichsam Folgendes. Bleibt nicht bei den schönen Bildern stehen. Das Kindlein in der Krippe, schön und süß und gut. Bleibt nicht bei den Wundern von damals stehen. Jesu Verklärung, schön und toll und gut. Aber weicht auch nicht dem aus, was euch Angst macht. Das gibt Gott uns zu verstehen. Fasst es ins Auge, auch im Tod. Und was schreibt der Evangelist Johannes? So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, Jesus, erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Was ist das für eine Erhöhung? Im Kreuz, am Kreuz, im Tod. Aber so bleibt es nicht. Erhöht am Kreuz, aber dann in der Auferstehung, die folgt. Und in manchen Kirchen gibt es Darstellungen, die genau das zeigen. Auf einer Altarhälfte die Schlange an einem Stab, was ja übrigens auch das Zeichen der Heilkunst ist. glaube ich, sogar die Sanitätsoffiziere der Bundeswehr auf ihren Schulterklappen tragen und manche Apotheken auf ihren Schildern haben oder manche Verbandskästen. Auf der einen Altarhälfte die Schlange an einem Stab und auf der anderen Seite Jesus am Kreuz oder noch sinnstiftender das Kreuz ohne Jesus, der woanders ist. Fürchtet euch nicht, sagt Gott damit, schaut dem ins Auge, was euch Angst macht, egal ob Schlangenbiss oder Todesstoß, was euch in der Welt geschehen kann, ist schon überwunden. So wahr Jesus nicht mehr am Kreuz hängt, sondern bei mir ist, bei Gott und mitten unter euch, wenn ihr euch traut und glaubt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, schreibt Johannes, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern dass ewige Leben haben. Das ist die Botschaft von Ostern. Dafür steht das Kreuz, was wir eben gesungen haben. Nicht Gnade, Gnade, nicht Gericht. Schon jetzt, zu Letare, was freut euch heißt. Ehrensache, sagt Gott. Chefsache. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.